Wir sind ein starkes Land, wir sind eine starke Demokratie, wir haben starke Institutionen. Also wir könnten da schon besser werden. Wir von Transparency haben gesagt, Deutschland sollte da auch mehr Ehrgeiz entwickeln, dass wir nicht sagen, okay, wir sind unter den ersten 10, das reicht uns, sondern wir sollten unter die ersten 5 kommen wollen. Wir sollten uns vergleichen mit den Besten, wie zum Beispiel Dänemark.
Hallo Leute, ich bin Maxwell und wir werden heute über das Thema Korruption in Deutschland und weltweit allgemein. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und ich werde sie lassen vorstellen.
Mein Name ist Margarete Bause, ich bin im Vorstand von Transparency International Deutschland und ich bin da die stellvertretende Vorsitzende.
Das ist unser besonderer Gast und zwar, ich habe die Fragen in drei Bereichen geteilt. Und ich werde das erste Bereich erstmal über Korruption allgemein fragen. Was ist Korruption?
Ja, ganz allgemein kann man sagen, Korruption ist der Missbrauch von Macht zum persönlichen oder privaten Vorteil. Also das kann in der Verwaltung sein, wenn jemand sozusagen eine Baugenehmigung, die Möglichkeit hat, Baugenehmigungen zu erteilen und halt von dem Antragsteller dann ein Tausender verlangt, damit er die Genehmigung bekommt. Das kann auch im Sport sein. Wir hatten die Diskussion bei der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft an Katar, dass man eben davon ausgeht, dass diese Vergabe nur mit Schmiergeld tatsächlich dann auch zustande gekommen ist. Das kann aber auch in der Politik sein. Wir diskutieren im Moment gerade über Korruptionsfälle im Europaparlament, wo mutmaßlich Länder wie Katar oder Marokko einzelne Europaabgeordnete bestochen haben, ihnen Geld gegeben haben, damit sie sich im Sinne dieses Landes, also Katar oder Marokko, dann auch einsetzen für deren Interessen. Also das sind ganz konkrete Beispiele von Korruption. Die gibt es eben in allen Bereichen, in der Wirtschaft, im Sport, im Gesundheitswesen, in der Wissenschaft, in der Verwaltung, in der Politik. Und deswegen ist es so wichtig, auch so einen Gesamtblick auf die Korruption zu werfen.
Und was ist der Zweck von Korruption?
Na, der Zweck ist natürlich, sich einen Vorteil zu verschaffen. Also wenn ich nicht den legalen Weg gehen will und denke, es gibt für mich einen Vorteil, ich kriege dieses Baugebiet oder diesen Auftrag aus der Verwaltung, wenn ich halt zusätzlich Geld springen lasse, dann habe ich als derjenige, der besticht, einen Vorteil, aber möglicherweise hat eben auch der Bestochene einen Vorteil, weil der kriegt eben zusätzlich ein Geld, das er auch nicht angeben muss, auch nicht versteuern muss. Also er hat auch einen Vorteil. Aber der Nachteil von Korruption sind natürlich alle anderen, die dann ausgeschlossen sind von diesem Geschäft, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Und gerade auf internationaler Ebene ist der Nachteil von Korruption, wenn jetzt zum Beispiel Gelder, die für in der Entwicklungszusammenarbeit gezahlt werden, an ein Land, damit dort Schulen für arme Kinder gebaut werden. Und das Geld kommt eben nicht den Kindern zugute, sondern den Herrschenden in diesem Land, dann ist es im Grunde eigentlich auch eine Menschenrechtsverletzung, weil das Recht auf Bildung eben durch diese Korruption dann auch verletzt wird.
Geht das Korruption nur um Geld oder auch was anders?
Also in den meisten Fällen ist es natürlich, ist es tatsächlich Geld, ist es auch Bargeld, weil das kann man nicht so leicht nachverfolgen, wie wenn es natürlich über Konten läuft. Aber es gibt natürlich auch sonstige Zuwendungen, Reisen zum Beispiel. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen, in der Pharmaindustrie hat man das häufiger, dass die halt dann versuchen, Ärztinnen und Ärzte einzuladen zu tollen Veranstaltungen. Die Hotelkosten werden bezahlt, die Reisen werden bezahlt, die Ehepartnerin oder der Ehepartner darf noch mitkommen. Und das Unternehmen erhofft sich natürlich davon, dass der Arzt dann bei das Mittel dieses Unternehmens dann bei seiner nächsten Verschreibung dann auch entsprechend berücksichtigt. Also das geht nicht nur um Bargeld, sondern auch sonstige Vorteile, die aber natürlich einen finanziellen Vorteil immer auch bedeuten.
Welche Arten von Korruption gibt es?
Also es gibt zum einen natürlich erstmal die aktive und die passive Korruption, also derjenige, der besticht und derjenige, der bestochen wird. Und dann gibt es nochmal bei der Art der Korruption, kann man im Grunde drei Arten unterscheiden. Das eine ist so die spontane Korruption, also die ist meistens nicht geplant. Also ich werde erwischt beim Autofahren, wenn ich zu viel getrunken habe. Und damit ich keinen Punkt bekomme auf der in Flensburg, dann sage ich den Polizisten, ich gebe ihnen 100er, wenn sie beide Augen zudrücken zum Beispiel. Also sowas ist spontane Korruption. Dann gibt es die strukturelle Korruption. Also das ist oftmals eben ein langfristig angelegtes System, sei es in der Verwaltung, sei es in der Wirtschaft, dass man dass zwischen den zwei Vertragspartnern im Grunde Vorteile ausgetauscht werden, die eben andere Vertragspartner nicht haben. Und dann gibt es noch die sogenannte strategische Korruption. Das ist sozusagen ein Begriff, der jetzt auch relativ neu ist in der Diskussion. Da geht es darum, in der internationalen Politik, wenn ein Staat sich einen Vorteil verschaffen will, indem es sozusagen in einem anderen Staat bestimmte Entscheidungsträger besticht. Also wir hatten die Diskussion, als es um Russland ging, Nord Stream 2 ging. Da hat Russland jahrelang auch ehemalige Politiker aus Deutschland finanziell sehr gut belohnt. Zum Beispiel den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und das Kalkül davon war natürlich, dass es dann entsprechende Verträge gibt von Deutschland mit Gazprom in Russland, sodass beide einen Vorteil davon haben, Russland sein Öl gut verkaufen kann und Deutschland oder seine Energie gut verkaufen kann und Deutschland billige Energie bekommt, aber es eben nicht, ja, also es darum geht, sich einen Vorteil in diesem anderen Land sozusagen zu verschaffen. Das ist die strategische Korruption, die auf der Staatenebene passiert.
Und wie kann Korruption dann reduziert werden?
Also da gibt es auch verschiedene Maßnahmen. Das erste ist natürlich die Prävention, also dass man überhaupt verhindert, dass Korruption möglich wird. Das Wichtigste ist da die Transparenz. Also dass man eben nicht mehr diese geheimen Geschäfte machen kann oder dass es ein Lobbyregister gibt, wie jetzt im Bundestag oder auch in den Landtagen, dass Vertreter von Unternehmen oder Organisationen, wenn die einen Termin mit Abgeordneten haben, dass das auch registriert werden muss und veröffentlicht werden muss. Also dass es nicht mehr quasi so ein Geheimtreffen sein kann, sondern dass diese Kontakte, diese Treffen dann eben auch veröffentlicht werden oder auch welche Unternehmen überhaupt dann Leute anmelden für solche Gespräche. Dazu gibt es eben ein Lobbyregister, dass es da eben auch die Transparenz gibt. Dann gibt es in einigen Ländern schon, in Deutschland noch nicht, einen sogenannten legislativen Fußabdruck nennt man das. Also es ist ja manchmal so, dass Verbände, ich sag mal der Bauernverband, möchte gerne, dass sie bestimmte Düngemittel verwenden können, die vielleicht verboten werden sollen. Dann versuchen sie Kontakt aufzunehmen zum Landwirtschaftsministerium und schicken vielleicht sogar schon eine Stellungnahme oder einen Gesetzentwurf für das jeweilige Gesetz. Und die Idee ist, dass in dem Entwurf, der dann ins Parlament kommt vom Ministerium, dann auch schon überall geschrieben ist, welche Verbände, welche Lobbyisten, welche Stellungnahmen geschickt haben, damit man das nachverfolgen kann, damit es eben offengelegt wird und eben nicht heimlich passiert. Das ist der sogenannte legislative Fußabdruck, also alles, was sozusagen zu diesem Gesetz geführt hat, auch an Beratung, an Stellungnahmen von außen, an Gutachten, dass das alles dokumentiert ist und dass die Abgeordneten, die das dann nachher zu entscheiden haben, das auch nachlesen können und sagen, ah, interessant, Da hat der Bauernverband schon ein Gutachten vorgelegt. Komischerweise steht im Gesetzentwurf genau das Gleiche wie in dem Gutachten. Da müssen wir aufpassen. So, aber viele Unternehmen haben ja mittlerweile auch schon sich dazu verpflichtet, Korruption zu bekämpfen. Die haben Compliance-Abteilungen, die bestimmte Vorgaben machen, auch für die Mitarbeiter, wie sie umgehen müssen, wenn bestimmte Anliegen kommen, Anträge kommen. Ehrenkodex zum Beispiel gibt es in Unternehmen oder auch in der Verwaltung, in Stadträten. Also was darf man annehmen an Geschenken zum Beispiel, an Reisen, an Freikarten für Fußballspiele oder sowas. Also das sind alles Regelungen, die verhindern sollen, dass überhaupt zu Korruption kommt. Das zweite ist eben tatsächlich diese Vorgabe von Transparenz, dass man eben nachvollziehen kann, was läuft da im Hintergrund und dass es diese Geheimniskrämerei dann immer weniger gibt. Dann gibt es natürlich das Strafrecht. Also wenn man feststellt, da ist tatsächlich hat Korruption stattgefunden, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Korruption bestraft wird, weil wenn eine Straftat keine Konsequenzen hat, dann fühlen sie natürlich alle aufgerufen, naja, dem ist ja nichts passiert, dann kann ich das ja genauso machen. Also es braucht natürlich auch das entsprechende Strafrecht. Und ganz wichtig ist ein Hinweisgeberschutz. Also in vielen Unternehmen gibt es ja Leute, die kriegen ja mit, ui, das ist komisch, ja, da kommt einer dauernd und hat irgendwie eine dicke Aktentasche dabei und verteilt da Geldbündel oder was auch immer. Also die Leute in der Behörde oder im Unternehmen kriegen ja häufig mit, wenn irgendwas da nicht richtig läuft und dann möglicherweise Korruption stattfindet. Jetzt haben die meisten natürlich Angst, das zu melden, weil ihnen wird dann gekündigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Hinweisgeber oder Whistleblower, wie man sie auch nennt, dass die geschützt werden, dass die anonym das auch anzeigen können, auch innerhalb ihrer Firma oder dass es eine unabhängige Stelle gibt, wo sie sich hinwenden können und sagen können, also hier passiert etwas, ich habe den Eindruck, das ist Korruption, untersuchen Sie das bitte. Und dass diese Person eben nicht Angst haben muss um ihren Arbeitsplatz. Also der Schutz der Whistleblower oder der Hinweisgeber ist auch ganz wichtig, damit eben Menschen, die in ihrem Umfeld Korruption mitbekommen, das auch melden können und selber eben keine Angst haben müssen, dass ihnen daraus Nachteile entstehen.
Ich habe eine Situation hier. Ich habe gerade meinen Führerschein bestanden und ich schenkte meiner Lehrerin oder Lehrer eine Amazon-Gutscheinkarte. Ist das Korruption?
Nein, das ist keine Korruption. Also wenn Sie ganz normal Ihren Führerschein bestanden haben und Sie denken, die Lehrerin, die war so nett, die hat sich so bemüht und gekümmert und ich möchte ihr eine Freude machen und schenke ihr einen Gutschein von 20 Euro oder sowas, das ist keine Korruption. Wenn Sie aber vor der Prüfung zu Ihrer Lehrerin sagen würden, Sie haben doch gute Kontakte zu dem Prüfer, könnten Sie nicht mit dem mal reden, dass der mich auf jeden Fall durchlässt. Ich bin schon zweimal durchgefallen und ein drittes Mal geht nicht, will ich nicht, kann ich mir nicht leisten. Ich gebe Ihnen auch 200 Euro, wenn das Ganze klappt. Das wäre Korruption, weil Sie wollen ja so eine Gegenleistung. Sie geben Geld und beeinflussen damit die Lehrerin. Die soll ihren Einfluss geltend machen, dass sie durch die Prüfung kommen, auch wenn sie möglicherweise die Kriterien nicht erfüllt hätten. Das wäre Korruption. Aber wenn sie nachher dann aus Dankbarkeit, weil die sich so gekümmert hat und so nett war, einfach eine Freude machen wollen, das ist keine Korruption.
Ich gehe jetzt an Korruption in Deutschland. Und zwar gibt es bekannte Beispiele, zum Beispiel Korruption in Deutschland?
Ja, also wir haben im Moment einige Verfahren vor Gericht, auch auf der kommunalen Ebene. Vor kurzem ist erst der Oberbürgermeister von Frankfurt, musste sein Amt niederlegen, weil ein Gericht ihn der Korruption für schuldig befunden hat. Er hat wohl sein Amt ausgenutzt, um seiner Lebensgefährtin oder Ehefrau einen gut dotierten Posten zu verschaffen. Das ist an die Öffentlichkeit geraten dadurch ist er eben dann vor Gericht gekommen und hat eben auch sein Amt als Oberbürgermeister verloren. Was ein sehr krasser Fall von Korruption in Deutschland ist, ist die sogenannte Maskenaffäre. Also, dass Abgeordnete des Bundestags oder auch des Bayerischen Landtags ihren Einfluss, den sie als Abgeordnete haben, ausgenutzt haben in der Notlage der Pandemie, wo alle gesagt haben, wir brauchen unbedingt Masken. Und die hatten Kontakte in bestimmte Länder, konnten Masken auftreiben und haben die zu einem hohen Preis dann an die jeweiligen Behörden weitervermittelt und haben sich damit eine goldene Nase verdient. Also die haben Millionen verdient. Und wurden dann aber tatsächlich vor Gericht nicht bestraft, weil das Gesetz zur Abgeordnetenbestechung da wirklich eine große Lücke aufweist. Da steht drin, nur wenn ein Abgeordneter sagen, in seiner parlamentarischen Arbeit sein Amt missbraucht, vielleicht Wählerstimmen kauft oder sowas, dann kann er bestraft werden. Aber diese Abgeordnete waren zum Teil eben auch Anwälte und haben gesagt, ich bin da nicht als Abgeordneter unterwegs gewesen, sondern als Anwalt. Also haben sich sozusagen einen anderen Hut aufgesetzt und konnten diese Geschäfte machen. Aber faktisch war es natürlich, weil sie als Abgeordnete die Beziehungen hatten in die Ministerien, in die Behörden und das zum Teil eben auch ihren Briefkopf als Abgeordnete benutzt haben. Aber das ist eine Lücke im deutschen Gesetz. Das muss aus unserer Sicht von Transparency auch tatsächlich schnellstmöglich geändert werden. Aber das ist so ein Korruptionsskandal in Deutschland, der auch natürlich in der Öffentlichkeit sehr heftig diskutiert wurde, weil natürlich viele Menschen sich gesagt haben, in der Pandemie, wir alle haben große Schwierigkeiten gehabt. Unternehmen mussten schließen, weil sie keine Geschäfte mehr machen konnten, was auch immer. Und ein paar Abgeordnete haben diese Notlage ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Und da sieht man auch schon, welche Folgen Korruption haben kann. Das ist jetzt nicht nur, dass dort Steuergelder missbraucht wurden, sondern es ist im Grunde auch das Vertrauen in Demokratie beschädigt worden. Weil natürlich Leute, die sowieso schon vielleicht kritisch sind, was unsere Demokratie angeht, dann sagt, schau sie dir an, alle Abgeordneten sind gleich, ja, das funktioniert alles nicht, wir müssen ein ganz anderes System haben, eine Diktatur haben, was auch immer. Also es schadet uns allen, weil es eben der Demokratie schadet, weil es das Vertrauen zerstört in die Demokratie. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass solche Fälle zum einen aufgedeckt werden, zum anderen aber eben auch strafrechtlich verfolgt werden, damit man sagen kann, okay, das sind aber auch die Konsequenzen. Es gibt immer schwarze Schafe, es gibt immer Leute, die kriminelle Energie haben, aber wir haben die entsprechenden Gesetze, wir haben die entsprechende Justiz und es wird dann am Ende auch bestraft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die passenden Strafgesetze auch haben, damit Leute, die so etwas tun, dann auch nicht ungestraft davonkommen.
Und wie ist die Bestrafung in Deutschland und ob diese Bestrafung reicht?
Also da könnten wir tatsächlich noch besser werden. Ich habe ja gerade gesagt, also dieses Gesetz zur Abgeordnetenbestechung, da haben wir in Deutschland diese Lücke zu füllen, damit es eben nicht mehr passieren kann, wie es in der Maskenaffäre eben passiert ist. Wir haben in Deutschland auch kein Unternehmensstrafrecht. Also wenn jetzt ein Unternehmen korrupt handelt oder sich einen Vorteil verschafft, dann muss immer geguckt werden, wer in dem Unternehmen war. Das ist, muss immer eine konkrete Person und den muss man das nachweisen. War es der Vorstandsvorsitzende oder wer auch immer. Aber das Unternehmen an sich haftet nicht. Oder also ist sozusagen strafrechtlich nicht greifbar. Andere Länder haben das schon. Und auch das ist eine Forderung von uns als Transparency, dass wir sagen, weil es dann immer ganz schwierig ist, einer Person in diesem Unternehmen das nachzuweisen und das Unternehmen als Ganzes dann strafrechtlich eben nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und deswegen fordern wir von Transparency, dass wir uns da auch an anderen Ländern, die ein Unternehmensstrafrecht schon haben, orientieren und auch in Deutschland ein Unternehmensstrafrecht machen. Was wir wo wir noch ein Problem haben, ist gar nicht auf der strafrechtlichen Ebene, sondern auf der Ebene der Strafverfolgung. Also es braucht ja dann auch immer die entsprechenden Staatsanwaltschaften, die entsprechenden Justizbehörden, die so große Skandale wie Steuerbetrug, Geldwäsche, Cum-Ex-Betrug, was auch ein großes Thema in Deutschland ist, unglaublich langwierig und kompliziert. Da braucht es erstmal die Fachleute, die wissen, wie geht das System überhaupt, wie funktioniert es. Und wenn da auch zu wenig Leute in diesen Strafverfolgungsbehörden sind, dann ziehen sich die Prozesse ewig lang hin oder werden eingestellt oder sind dann schon verjährt. Und deswegen braucht es neben einem guten Strafrecht auch die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden, also Staatsanwaltschaften, Justiz, die gut ausgestattet sind mit kompetentem Personal, damit sie diesen ganz schwierigen Fällen von Betrug oder Geldwäsche tatsächlich, damit sie das aufdecken können, und damit sie die Täter dann eben auch zur Rechenschaft ziehen können.
Welche Maßnahme ergreift Deutschland, um sich zu stellen, dass die Korruption endet?
Also es gibt schon auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen, Versuche, auch die Unternehmen, die für sich eben Compliance-Abteilungen entwickeln, weil sie auch merken, wenn in ihrem Unternehmen ein Korruptionsfall auftritt, dann nimmt das ganze Unternehmen Schaden, das Image ist beschädigt, sie kriegen vielleicht keine öffentlichen Aufträge mehr oder was auch immer. Auch im Sport gibt es im Moment sehr intensive Diskussionen in den großen Sportorganisationen. Wie können wir Korruption bei uns im Sport verhindern? Also da ist viel in Bewegung geraten, weil Korruption eben nicht mehr so als Kavaliersdelikt abgetan wird. Und ich hoffe auch, dass in den nächsten Monaten auch im Bundestag, dass endlich eben eine Verschärfung des Gesetzes zur Abgeordnetenbestechung auch beschlossen wird. Also da ist einiges in Bewegung und möglicherweise eben auch durch den Korruptionswahrnehmungsindex, wo Deutschland zwar nicht auf dem schlechten Platz ist, aber wo man gesehen hat, dass sich halt in den letzten 10 Jahren nichts verbessert hat. Da bleibt Deutschland immer so auf Platz 9, Platz 10, Platz 11. Das ist von 180 Ländern jetzt kein schlechter Platz, aber eigentlich, wir sind ein starkes Land, wir sind eine starke Demokratie, wir haben starke Institutionen. Also wir könnten da schon besser werden. Wir von Transparency haben gesagt, Deutschland sollte da auch mehr Ehrgeiz entwickeln, dass wir nicht sagen, okay, wir sind unter den ersten 10, das reicht uns, sondern wir sollten unter die ersten 5 kommen wollen. Wir sollten uns vergleichen mit den Besten, wie zum Beispiel Dänemark, und nicht sagen, na ja, es hat sich nichts verschlechtert, das passt dann schon. Also da sollten wir mehr Ehrgeiz als Deutschland entwickeln.
Und warum die Korruption in Deutschland so hoch angestiegen ist?
Also die Korruption ist in Deutschland nicht angestiegen. Das kann man so nicht sagen. Das sagt auch dieser Korruption-Wahrnehmungsindex, der vor einigen Wochen auch veröffentlicht wurde. Das Problem ist eher, dass wir auf der Stelle treten. Wir haben vielleicht mehr Korruptionsverfahren, was aber nicht unbedingt heißt, dass die Korruption angestiegen ist, sondern das könnte auch heißen, dass Korruption eher aufgedeckt wird. Also wenn man in ein Land viele Strafverfahren oder Verfahren gegen Korruption hat, könnte das ja im Grunde auch darauf hindeuten, dass Korruption eben nicht mehr im Geheimen stattfindet, sondern dass wir so gute Verfahren haben, dass Korruption aufgedeckt wird und dass sie dann auch bestraft wird. Also der Korruptionswahrnehmungsindex sagt nicht, dass in Deutschland die Korruption stark angestiegen ist, sondern er sagt, dass eigentlich in den letzten 10 Jahren sich nicht viel getan hat bei der Korruptionsbekämpfung, dass wir da nicht besser geworden sind. Und da sollte Deutschland alles dran setzen, dass wir da auch tatsächlich besser werden.
Und betrifft die Korruption weltweit Deutschland überhaupt?
Ja, natürlich. Korruption ist ja immer auch ist global. Ja, und ist auch ein internationales Geschäft. Also die meisten Unternehmen sind ja international aktiv. Und es ist dann auch schwierig zu sagen, wo ist eigentlich der Ort, an dem die Korruption stattfindet. Wenn der Bestecher in Deutschland sitzt und der Bestochene in Russland oder umgekehrt, dann betrifft es im Grunde beide Länder. Also Korruption ist ja über die Staatengrenzen hinweg, passiert sie ja. Wo Deutschland ganz gut ist, ist diese sogenannte Alltagskorruption bei Polizei oder Behörden. Das findet bei uns eigentlich nicht statt oder kaum statt. Da wissen alle Beteiligten, wenn sie da erwischt werden, dann sind sie auch ihren Job los. So, also das ist, spielt jetzt in Deutschland eigentlich keine Rolle. Aber das Thema Geldwäsche zum Beispiel spielt in Deutschland eine große Rolle. Deutschland ist das Land, was von vielen als fast schon Paradies für schmutziges Geld wahrgenommen wird, weil wir eben so wenig Vorschriften haben, was die Transparenz auch angeht. Also man kann hier mit schmutzigem Geld eine teure Immobilie kaufen und im Immobilienregister muss nicht drinstehen, wer der Besitzer ist. Das kann irgendein komisches Firmenkonstrukt sein. Und am Ende weiß man gar nicht, wem gehört es eigentlich. Und das Problem hatten wir jetzt bei den Russland-Sanktionen, dass russische Oligarchen viel Geld in Deutschland investiert haben. Und als die dann auf der Sanktionsliste erschienen sind und eigentlich ihr Geld konfisziert werden sollte, dann wusste man gar nicht, welche Villa in München, in Berlin, in Hamburg gehört jetzt irgendeinem russischen Oligarchen, weil sein Name nicht im Immobilienregister erscheinen muss, sondern der kann das verstecken in einer ganz unübersichtlichen Firmenkonstruktion. Und da sind andere Länder sehr viel besser. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, auch Transparenz gerade in diesem Bereich herzustellen. Und das ist wirklich internationale Korruption, wo schmutziges Geld an den Plätzen der Welt gewaschen wird, wo am wenigsten hingeschaut wird.
Und in welchen Ländern ist Korruption hoch und warum ist das so in diesen Ländern?
Also ganz am Ende des Korruptionswahrnehmungsindex stehen Länder, die in denen Konflikte herrschen, kriegerische Konflikte, Kriege, Krisen, wo es eigentlich keinen funktionierenden Staat mehr gibt. Also Somalia, Syrien, solche Länder, wo es auch keine Rechtsstaatlichkeit gibt, wo man im Grunde auch im Alltag korruptieren oder bestechen muss, um überhaupt einen Pass zu bekommen oder vielleicht sogar einfach nur irgendwie was zu essen oder zu trinken zu bekommen, wo der Staat eben nicht mehr funktioniert oder wo eine Kriegssituation ist oder ein tiefer Konflikt ist. Und in den Ländern ist natürlich die Korruption am allerhöchsten, weil es keine Institution mehr gibt, die darauf achtet, dass Korruption eben gar nicht stattfindet oder wenn sie stattfindet, bekämpft wird.
Und warum ist das schwer, Korruption zu stoppen?
Ja, es ist vielleicht deswegen schwer, weil man so auf Anhieb erstmal denkt, es gibt ja eigentlich keine Verlierer bei der Korruption. Ja, also beide, derjenige, der besticht und derjenige, der bestochen wird, haben ja einen Vorteil. Der eine kriegt das Baugrundstück und der andere kriegt zusätzliches Geld. Und deswegen findet es ja nicht alles, ist es auch schwer, das aufzudecken, weil der lässt das Geld vielleicht eben nicht über sein normales Konto laufen, so, und der andere erzählt auch nicht, dass er das Baugrundstück gekriegt hat, weil er halt da jetzt ein Tausender zusätzlich draufgelegt hat oder 10.000. So, also beide haben vermeintlich einen Vorteil und werden nicht darüber reden. Und deswegen ist es so schwierig, das aufzudecken. Und wie gesagt, es geht eben dann auch nur, wenn man ein entsprechendes Schutzsystem für Hinweisgeber hat, die dann merken, komisch, warum kriegt der jetzt das Baugrundstück? Das sind noch 5 andere, die die gleichen Kriterien haben, die gleichen Möglichkeiten haben, aber immer wird der bevorzugt. Da kann was nicht stimmen. So, und wenn wir es einfach stärken, den Schutz der Hinweisgeber, dann kann man natürlich diese geheimen, korrupten Geschäfte sehr viel eher aufdecken und sehr viel eher dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr stattfindet.
Warum in Dänemark und Neuseeland? Weil da gibt es wenigstens Korruption. Und welche Maßnahmen nehmen die, damit die Korruption reduziert werden?
Also Dänemark und auch Finnland sind eigentlich seit vielen Jahren beim Korruptionswahrnehmungsindex an der Spitze. Und ich glaube, das Zentrale ist, dass gerade in vielen skandinavischen Ländern es insgesamt eine andere Kultur der Transparenz gibt. In Deutschland gibt es immer noch so eine Kultur der Geheimniskrämerei. Ja, man redet im Grunde auch nicht gerne über Geld, man sagt auch nicht, wie viel man verdient. So, also irgendwie über Geld offen zu reden, ist nicht so angesagt in Deutschland. Und wenn es dann Versuche gibt der Politik, dass man sagt, es muss bestimmte Vermögenswerte müssen veröffentlicht werden von Unternehmen, also einfach diese Transparenzregister, auch das Lobbyregister zum Beispiel, da gibt es immer einen großen Widerstand, bis man das tatsächlich durchsetzt. Und das ist in den skandinavischen Ländern seit vielen Jahren ganz anders. Die haben ein ganz anderes Verständnis von Transparenz. Und Transparenz ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht von Transparency, im Grunde das entscheidende Mittel, um gegen illegale Geldströme vorzugehen. Und da braucht es eben auch eine klare gesetzliche Regelung dazu. Und da ist, wie gesagt, Dänemark hat da einen Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern und auch eben einen Vorteil gegenüber Deutschland.
Und meine letzte Frage, kann Korruption eine gute Sache sein?
Also Korruption könnte vielleicht mal im Einzelfall was Gutes bewirken. Also wenn jetzt zum Beispiel ein politisch Verfolgter aus einem Unrechtsstaat flüchten will. Und er kommt zur Grenze hin, hat aber natürlich keinen Pass und kein Visum und nichts und besticht dort einen Grenzbeamten, damit der ihn über die Grenze lässt und er sein Leben retten kann. Hätte das natürlich eine positive Konsequenz für diesen politisch Verfolgten, weil ansonsten müsste er im Land bleiben, würde von den Behörden ins Gefängnis gesteckt, würde vielleicht sogar gefoltert oder hingerichtet. Diese Fälle sind ja nicht konstruiert, das gibt es ja. Also wo Menschen einfach das Land verlassen können, indem sie verfolgt werden, nicht auf legalem Weg, sondern indem sie halt über Bestechung versuchen, dann sich einen Pass zu erkaufen und dann das Land verlassen zu können. Aber das sind natürlich Einzelfälle. Und wenn man guckt, wie hoch der Schaden von Korruption ist, auch welche Menschenrechtsverletzungen Korruption hervorruft, indem eben Gelder, die eigentlich für arme Menschen bestimmt waren, denen vorenthalten werden oder weggenommen werden und die Elite in dem Land, die herrschende Klasse sozusagen dieses Geld einstreicht und das eben nicht dazu verwendet wird, damit die Gesundheitsversorgung in diesem Land verbessert wird oder die Bildungsmöglichkeiten verbessert werden. Also wir haben einen Milliardenschaden durch Korruption und auch Menschenrechtsverletzungen, die durch Korruption stattfinden. Und deswegen muss man schon sagen, Korruption ist ein Verbrechen zum Schaden der Allgemeinheit. Und wenn im Einzelfall, sagen, es für einen Verfolgten keine andere Möglichkeit gibt, ja, zu sein Leben zu retten, dann könnte man sagen, in diesem Fall hat er sozusagen zu dem Notmittel gegriffen, um halt sein Leben zu retten und hat einen Beamten bestochen und der Beamte hat das Geld genommen und den rausgelassen, aber meistens hat er auch nicht aus Menschenfreundlichkeit getan, sondern weil er halt sein Gehalt aufbessern wollte.
Dankeschön. Ich glaube, ich habe auch viel gelernt und auch unsere Zuhörer. Ich danke Ihnen, dass ihr die Interview mit uns führen kann.
Sehr gerne.